Will jemand ein wenig in das Geheimnis hinab und hinunter sehen, wie man auf Erden Ideale fabriziert? Wer hat den Mut dazu? Wohlan, hier ist der Blick offen in diese dunkle Werkstätte. Warten Sie noch einen Augenblick, mein Herr Vorwitz und Wagerhals. Ihr Auge muss sich erst an dieses falsche, schillernde Licht gewöhnen. So, genug. Reden Sie jetzt. Was geht da unten vor? Sprechen Sie aus, was Sie sehen, Mann der gefährlichsten Neugierde. Jetzt bin ich der, welcher zuhört.
Ich sehe nichts, ich höre umso mehr. Es ist ein vorsichtiges, tückisches, leises Mugen, ein Zusammenflüstern aus allen Ecken und Winkeln. Es scheint mir, dass man lügt. Eine zuckrige Milde klebt an jedem Klange. Die Schwäche soll zum Verdienste umgelogen werden. Es ist kein Zweifel, es steht damit so, wie Sie sagten.
Weiter!
Und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur Güte, die ängstliche Niedrigkeit zur Demut, die Unterwerfung vor denen, die man hasst, zum Gehorsam, nämlich gegen einen, von dem sie sagen, er befehle diese Unterwerfung. Sie heißen ihn Gott. Das Unoffensive des Schwachen, die Feigheit selbst, an der er reich ist, sein an der Tür stehen, sein unvermeidliches Warten müssen, kommt hier zu gutem Namen als Geduld. Es heißt auch wohl die Tugend. Dass sich nicht rächen können, heißt, sich nicht rächen wollen. Vielleicht selbst Verzeihung. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir allein wissen es, was sie tun. Auch redet man von der Liebe zu seinen Feinden und schützt dabei.
Weiter.
Sie sind elend. Es ist kein Zweifel. Alle diese Munkler und Winkelfalschmünzer, ob sie schon warm beieinander hocken, aber, sagen Sie mir, Ihr Elend sei eine Auswahl und Auszeichnung Gottes. Man prügele die Hunde, die man am liebsten habe. Vielleicht sei dies Elend auch eine Vorbereitung, eine Prüfung, eine Schulung. Vielleicht sei es noch mehr, etwas, das einst ausgeglichen und mit ungeheuren Zinsen in Gold, nein, in Glück ausgezahlt werde. Das heißen Sie die Seligkeit.
Weiter.
Jetzt. Geben Sie mir zu verstehen, dass Sie nicht nur besser seien als die Mächtigen, die Herren der Erde, deren Speichel Sie lecken müssen? Nicht aus Furcht, also gar nicht aus Furcht, sondern weil es Gott gebietet, alle Obrigkeit zu ehren. Dass Sie nicht nur besser seien, sondern es auch besser hätten, ebenfalls einmal besser haben würden. Aber genug, genug, ich halte es nicht mehr aus. Schlechte Luft, diese Werkstätte, wo man Ideale fabriziert. Mich dünkt, sie stinkt von lauter Lügen.
Nein, noch einen Augenblick. Sie sagten noch nichts von dem Meisterstücke dieser Schwarzkünstler, welche Weiß, Milch und Unschuld aus jedem Schwarz herstellen. Haben Sie nicht bemerkt, was Ihre Vollendung im Raffinement ist? Ihr kühnster, feinster, geistreichster, lügenreichster Artistengriff. Geben Sie Acht. Diese Kellertiere voll Rache und Hass. Was machen Sie doch gerade aus Rache und Hass? Hörten Sie je diese Worte? Würden Sie ahnen, wenn Sie nur Ihren Worten trauten, dass Sie unter lauter Menschen des Ressentiments sind?
Ich verstehe. Ich mache nochmals die Ohren auf. Ach, die Nase zu. Jetzt höre ich erst, was Sie schon oft sagten. Wir Guten, wir sind die Gerechten. Was Sie verlangen, das heißen Sie nicht Vergeltung, sondern den Triumph der Gerechtigkeit. Was Sie hassen, das ist nicht Ihr Feind, nein, Sie hassen das Unrecht, die Gottlosigkeit. Was Sie glauben und hoffen, ist nicht die Hoffnung auf Rache, die Trunkenheit der süßen Rache, süßer als Honig, nannte sie schon mehr, sondern der Sieg Gottes, des gerechten Gottes über die Gottlosen. Was Ihnen zu lieben auf Erden übrig bleibt, sind nicht Ihre Brüder im Hasse, sondern Ihre Brüder in der Liebe, wie Sie sagen. Alle Guten und Gerechten auf der Erde.
Und wie nennen Sie das, was Ihnen als Trost wider alle Leiden des Lebens dient, Ihre Phantasmagorie, der vorweggenommenen zukünftigen Seligkeit?
Wie? Höre ich recht? Sie heißen das jüngste Gericht, das Kommen Ihres Reichs, des Reichs Gottes. Einstweilen aber leben Sie im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung.
Genug.
Ja, guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen.
Hallo.
Wir waren gerade mit Friedrich, unserem alten Freund Friedrich Nietzsche, mal ein bisschen unten in einer düsteren Höhle.
Genau, in der Werkstätte der Ideale.
Und wir begrüßen euch. Zack, kaum waren wir 2,5 Monate weg, sehen wir uns, hören wir uns jetzt innerhalb von einer Woche 2-mal. Mhm. Zum Jahresumbruch. Es muss ja alles besser werden.
Genau. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen. Wir wollen weit ausholen.
Ja.
Wir schauen uns heute...
Zu weitem Wurf.
Genau, wir schauen uns heute Freud an, seinen Essay von 1927, Die Zukunft aller Illusionen. Freud, klar, wisst ihr, war Psychoanalytiker, aber war daneben noch viel mehr, nämlich Märchenonkel.
Ja, und Zigarrenraucher.
Ne? Und Zigarrenraucher, genau. Also er konnte nicht die Finger davon weglassen, sich dann auch den ganz großen Fragen zu stellen und eben nicht nur Patienten auf seine Couch zu bitten, sondern auch die gesamte Menschheit. Ja? So,
und die ganz großen Fragen, da fühlen wir uns natürlich berufen, Bruno.
Natürlich.
Ja. Und wir dürfen auch keine Zeit verlieren. Also heute ist wirklich eine volle Nummer. Wir wissen auch nicht, ob es vielleicht jetzt 2 Folgen werden. Falls ja, dann werdet ihr das merken. Dann moderiere ich irgendwann nochmal ab und dann nochmal an.
Genau.
Und wir haben auf jeden Fall dabei irgendwann heute, übrigens ganz exklusiv, wir haben es geschafft. Ne? Also wir haben gute Aussichten. Wir warten, ob die Schalte hergestellt werden kann. Aber wir hätten in den politischen 5 Minuten heute vielleicht das Coronavirus live.
Oh, echt?
Zum Interview.
Ja. Hey.
Und
Special Guest.
Dann gibt es eine Express-Wochenschau noch von Maxim Klusch. Wir haben ein Wort zum Sonntag am Ende. Und damit würde ich sagen, legen wir los.
Ja.
Ja, was ist denn so Freuds Geist? Wir können ihn natürlich jetzt nicht ganz einführen, aber wir wollen mal einführen in diese Schrift, Die Zukunft einer Illusion. Mhm. Die Illusion des Titels, um welche handelt es sich da, Bruno?
Das sind die religiösen Illusionen, denen Freud hier nachspürt.
So, nachspürt und zwar ja weit zurück und dann auch in die Zukunft. Das ist ungewöhnlich, kündigt er auch so an, aber er will mal versuchen, über die Kultur, mit der er sich jetzt so lange beschäftigt, auch ein paar prophetische Aussagen.
Genau, das ist sehr interessant, wie er das als ein Vernunftmensch, als den er sich immer wieder bezeichnet, dieses Unternehmen darstellt. Also man müsste im Grunde alle Tendenzen der Gegenwart zusammenrechnen, um dann vielleicht ein vages Bild der Zukunft zu bekommen. Aber kaum möglich und kaum vorstellbar, dass das zu realisieren ist. Dass sich Freud natürlich trotzdem daran macht, werden wir jetzt sehen. Und dass das, sage ich mal, der vermessene Ausgang dieser ganzen Untersuchung ist, muss man sich schon auch vor Augen halten.
Ne? Muss man sich vor Augen halten. Aber bei aller Vermessenheit gibt es wenige, die so mit doch so viel
Bodenständigkeit,
Berechtigung sich das mal vornehmen
konnten
und durften und sollten. Ne? Bodenständigkeit. Immer wieder wird das betont werden, dazu kommen wir. Und dann habe ich noch gefunden, um unsere Folge und uns auch den Freud noch so ein bisschen zu motivieren und vorzustellen, unser lieber Freund Helmut Plessner, unser Namensgeber und Patron.
Ja.
Ich glaube, er will auch eine Stiftung für uns noch aufsetzen, ne? Lachen und Weinen Stiftung.
Ah ja, okay.
Der hat sich einmal geäußert und gliedert Freud in so eine schöne Linie und Triade ein, um die wird es heute auch besonders gehen. Gibt so einen kleinen nicht zweiten Protagonisten, aber so ein Nebencharakter, der auch in der Höhle schon zu Wort kam.
Mhm.
Und zwar gibt es von Plessner eine Schrift, die er, ich glaube, 1941 oder 1942 in Holland im Exil geschrieben hat, Lebensphilosophie und Phänomenologie. Und da schreibt er am Ende Folgendes, nämlich er will seine eigene philosophische Anthropologie motivieren und schreibt diese philosophische Anthropologie eben dürfte oder sollte nicht an Antike und Christentum festhalten, sondern bereit sein, aus dem stets tiefer grabenden Prozess der Entgötterung und Entsicherung zu lernen, der bis zu Marx, Nietzsche und Freud und ihrer entlarvenden Soziologie und Psychologie gediehen ist. In der Ideologieinterpretation des Marxismus, in der nietzschischen Psychologie des Um-die-Ecke-Sehens und in der Psychoanalyse nur das Misstrauen gegen die Oberwelt des Geistes, um das Vertrauen auf die Unterwelt der Mächte zu sehen, sie mögen heißen, wie sie wollen, ökonomische Verhältnisse, Leben, Unbewusstes, wäre kurzsichtig. Sie dienen der Entlarvung, doch zum Zwecke der Heilung. Sie sind Instrumente der Polemik, aber zugleich Wege der Befreiung.
Mhm.
So, das trifft uns doch.
Wollen wir auch prüfen?
Wollen wir auch prüfen?
Ja.
Und Eine andere Trias, die ich gerne stark machen würde, ist, und die auch, also ich habe sie natürlich nicht so mir ganz so selber, aber sie existiert, Goethe, Heine, Nietzsche, ne? Die drei Höhepunkte deutscher Sprache laut Peter Sloterdijk. Und so ein bisschen könnte Freud zu seiner Schrift hier auch Heines Gedicht Lass die heiligen Parabolen gedient haben.
Das da lautet?
Das da, soll ich es vorlesen?
Nee, eigentlich nicht.
Wir kommen danach zu Potte, versprochen. Es ist aber schön. Lass die heiligen Parabolen, lass die frommen Hypothesen, suche die verdammten Fragen ohne Umschweif uns zu lösen. Warum schleppt sich blutend Elend unter Kreuzlast der Gerechte, während glücklich als ein Sieger trabt auf hohem Ross der Schlechte? Woran liegt die Schuld? Ist etwa unser Herr nicht ganz allmächtig? Oder treibt er selbst den Unfug? Ach, das wäre niederträchtig. Also fragen wir beständig, bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft, die Mäuler. Aber ist das eine Antwort? Ja, in der Tat, Freud begnügt sich mit dieser Antwort nicht. Er will auch versuchen, die verdammten Fragen ohne Umschweif uns zu lösen. Und damit steigen wir ein.
Wir schauen uns mal zuerst den Kulturbegriff an, den Freud ganz zu Beginn einführt, ja. Der auch wieder auftaucht in dem verwandten Essay, thematisch verwandten Essay, das Unbehagen in der Kultur. Freud, ganz klar, ist Pessimist, ja? Also Kultur ist
eingerichtet, um die Menschen glücklich zu machen.
Nee, genau das nicht. Kultur bedeutet Triebverzicht für den Einzelnen. Also
ja, wie aber, Bruno? Wenn die Kultur uns nicht glücklich macht, wieso sollen wir denn dann in ihr leben? Sie soll uns gegen die Natur verteidigen.
Ach so, ja.
Ne?
Das und ist der, nicht nur gegen die äußere Natur, sondern auch gegen die innere. Ne?
So, das ist ein bisschen verzwackt. Wir dröseln es mal schnell auf. Ja. Die Kultur verlangt uns also Triebverzicht ab. Wir können kulturell und überhaupt in großen Gruppen nicht zusammenleben ohne Triebverzicht. Das ist das pessimistische Moment, ne?
Ganz genau, ja.
Glücklich werden wir schon mal nicht. Trotzdem, die Übermacht der Natur verlangt das von uns. Nur in der Kultur können wir uns gegen sie verteidigen. Durch den Triebverzicht werden wir aber, ja, entsteht so eine latente, und zwar unweigerlich, so eine latente Kulturfeindlichkeit einzelner Teilnehmer.
Genau.
Wir kennen das alle, wir wollen mal wieder und okay, das streichen.
Das streichen wir, genau.
Aber wir kennen das alle, wir sind irgendwie, weiß ich nicht, wir wollen, ja, was man halt so macht. Wir wollen unsere ist verboten. Wir wollen ist auch verboten.
Nein, man kann es sich schon jetzt, denke ich, in alltäglicheren Beispielen vor Augen führen. Also wir wollen uns zum Beispiel, wenn wir zur Bäckerei gehen, jetzt in Corona-Zeiten nicht anstellen. Wir wollen zuerst drankommen.
So. Und vor uns stehen nur Schwächere, warum hauen wir die nicht um?
Ganz genau. Und um halt eben Kultur zu ermöglichen.
Warum überhaupt bezahlen für die Brötchen?
Ja, um Kultur zu ermöglichen, braucht es jetzt eben den Triebverzicht vom Einzelnen. Wir müssen ein Opfer bringen. Wir müssen unsere Libido einschränken. Unsere Lust müssen wir verschieben oder verdrängen. Auf jeden Fall müssen wir sie zurückhalten und zügeln. Also Kultur heißt Zügelung innerer Leidenschaften und Triebe.
So, auch wenn das eben unser Ressentiment teilweise gegen die Kultur oder auch, das spricht ja auch an gegen die Mächtigen, dann manchmal bedingt. Und die Kultur hat da also direkt mindestens zwei Hauptfunktionen, nämlich erstens diese Verteidigung gegen die Natur, zweitens die Eindämmung dieser Kulturfeindlichkeit, die sie selber hervorbringt und in sich trägt. Freud beschreibt das dann so, der Triebverzicht legt uns eine Versagung auf, ja, die wird durch das Verbot zur Versagung, als Versagung gesichert. Und in diesem Entbehrungsgefühl leben wir dann.
Das ist der Zustand.
Das ist sozusagen der kulturelle Zustand. Und es war eben natürlich kein reiner Witz. Freud spricht das an. Die ältesten und wohl auch, sagt er, verinnerlicht, am meisten verinnerlichten Kulturverbote sind das Tötungsverbot, inklusive vor allem des Kannibalismus, und das Inzestverbot.
Mhm.
Ja, denken wir an Ödipus, da haben wir quasi in der Wiege der europäischen Kultur.
Genau, das sind die profanen Gesetze der Kultur oder die ultimativen Voraussetzungen.
Ja, zack, fertig. Abschnitt 2.
Abschnitt 2,
die, ja, entscheidende Frage dort, wie wappnet sich jetzt die Kultur gegen diese Kulturfeindlichkeit?
Mhm.
Und da gibt es zwei Vor allem zwei Mittel. Erstens Zwangsmittel. Das heißt, die Kultur organisiert sich irgendwie so, dass die Verbote eingehalten werden, egal ob die Menschen sie schon von sich aus und durch inneren Triebverzicht oder inneren Zwang befolgen wollen. So, dass die Polizei kommt, wenn man sich im Bäcker irgendwie die Brötchen nimmt, ohne zu bezahlen. Ne? Oder, und das ist das interessantere Mittel zur Kulturbefriedung der Kulturfeindlichkeit, mit dem Freud sich auch beschäftigt, es gibt bestimmte Mittel zur Aussöhnung mit der Kultur. Ne? Und das bezeichnet er als den seelischen Besitz oder das psychische Inventar dieser Kultur. Mhm. Das sind also alle Kulturvorschriften. Populär sagt er dann, das moralische Niveau der Teilnehmer, ja, entscheidet darüber, wie friedlich diese Kultur ist.
Und er spricht auch explizit von Besitztümern der Kultur. Mhm. Und nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle leuchtet auch so ein marxistisches Vokabular durch. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Jakob.
Ja.
Stimmt.
Immer in diesem Spannungsfeld zwischen materiellen Bedingungen dieser ganzen Situation und der Frage, inwiefern sind es erst diese immateriellen Ideale und Wertungen, wie er sagt, die diese materiellen Bedingungen hervorrufen.
Exakt. Und durchaus auch in der Ordnung oder dem Verständnis einer Hierarchie, eines Überbaus und Unterbaus, wie wir es von Marx kennen, und auch in der Gegenüberstellung der Klassen. Mhm. Aber das wollen wir jetzt gar nicht so sehr thematisieren. Auf jeden Fall
kommt
das mit rein. Ne?
Kommt aber zur Sprache. Und er entscheidet sich aber doch und ist damit auch so ein bisschen bei Nietzsche. Wichtig sind hier die Ideale und Wertungen, der seelische Besitz. Die scheinen also das Zentrale zu sein. Warum? Ja, die können gut oder schlecht sein, sagt schon Nietzsche. Und bei Freud ist es auch so. Ne? Es gibt vielleicht welche, die krank machen. Mhm. Und welche, die gut funktionieren. Auf jeden Fall sind sie immer
historisch. Also was entscheidend ist, ne, sie sind die Entschädigung für diese Triebopfer. Also deswegen machen wir es mit der Kultur. Ne? Deswegen treiben wir es mit ihr weiter. Ja. Und deswegen lehnen wir uns nicht auf und deswegen lehnt sich nicht die Masse auf, weil eigentlich sind es nur wenige, die von der Kultur begünstigt werden, sagt Freud. Und es ist eigentlich verwunderlich, dass Kulturen bestehen bleiben und fortbestehen können. Also was gibt es da, welchen Ankerpunkt, welche Stütze hat die Kultur in sich selbst? Das muss im seelischen Überbau liegen, in ihren Idealen.
Perfekte Überleitung. Wir haken Abschnitt 2 ab, gehen zu Abschnitt 3. Es wird später noch umfangreicher, deswegen versuchen wir hier gut durchzuschreiten. Und da steht dann genau diese Frage im Zentrum. Es sind die religiösen Vorstellungen, die ganz besonders in diesem psychischen Inventar unter diesen Aussöhnungsmitteln der Kulturteilnehmer mit der Kultur oder dem Triebverzicht, den die Kultur auferlegt, die Hauptrolle spielen. Warum ist das jetzt so, dass die besonders wichtig sind? Zitieren wir ihn doch mal kurz. Freud sagt also zu diesen religiösen Vorstellungen, die Aufgabe ist hier eine mehrfache. Das schwer bedrohte Selbstwertgefühl des Menschen verlangt nach Trost. Der Welt und dem Leben sollen ihre Schrecken genommen werden. Nebenbei will auch die Wissbegierde der Menschen, die freilich von dem stärksten praktischen Interesse angetrieben wird, eine Antwort haben. Also so am Anfang, das ist noch auch eher so eine Herleitung von so einer Art Naturreligion, die Freud da liefert. Aber so ist das motiviert und in der Kultur, wenn wir später sehen, ist sie dann nochmal ganz besonders motiviert, weil sie eben nicht nur Antworten und Verteidigung gegenüber dieser Übermacht der Natur bieten muss, sondern auch die Sinnfrage beantworten muss, warum wir alle in dieser komischen Dauerentbehrung leben und uns nicht, vielleicht dann nicht friedlich, aber eben nach Lust und Laune die Köpfe einhauen, miteinander schlafen und so weiter und so weiter und so weiter.
Es ist natürlich zu unterscheiden, sagt Freud, zwischen einem technologischen und einem moralischen Fortschritt. Aber durchaus, und also zuerst mal zu sagen, dass der technologische weitaus schneller sich vollzieht als der moralische. Also dass wir vielleicht gar nicht moralisch gesehen so viel weiter sind als unsere Vorfahren. Ja. Aber es gibt auch in der Seele Entwicklungen. Die Seele ist nicht irgendwie so ein entwicklungsloses, bloßes Etwas, sagt Freud. Sondern auch hier gibt es Veränderungen oder sie unterliegt Veränderungen. Und eine entscheidende wäre die, dass das äußere Kulturverbot, also der Zwang zur Kultur, verinnerlicht wird. Und qua Installation des Über-Ichs, dann sind wir schon im psychoanalytischen Vokabular
angekommen. Genau, was wir eigentlich ansonsten hier rauslassen können.
Das können wir rauslassen, ja. Weil Freud ja auch sich hier zum Kulturphilosophen erhebt oder machen möchte.
Und das hat ja auch schon mal jeder gehört, ist Ich, Über-Ich.
Ne? Genau, so Über-Ich, also wir sagen einfach mal, das ist dann, das ist so die moralische Instanz oder... Der Gesetzgeber.
Was du gesagt hast eben, ist ganz richtig. Und was ich davor an einer Stelle gesagt habe, war nämlich falsch. Diese Ideale so weiter, die sind nicht historisch kontingent, sondern die sind immer historisch geworden. Die sind aber nicht zufälligerweise so geworden. Sondern das heißt nur, sie hätten auch anders werden können. Trotzdem versucht Freud auch zu erklären, warum sie genau so geworden sind. Und er unterstellt, dass es da einen Fortschritt gibt. Ja. Unterstellt, dass es da, wie du gesagt hast, eine seelische Entwicklung gibt's. Der Moralbegriff, den können wir aber fast rauslassen. Ich zitiere das kurz. Er sagt einmal, das Maß von Verinnerlichung der Kulturvorschriften und dann in Gedankenstrichen abgetrennt, populär und unpsychologisch ausgedrückt, das moralische Niveau der Teilnehmer. Mhm. Also das ist ja überhaupt bei der, darum geht's heute auch nicht, aber es ist gut im Hinterkopf zu haben, was früher Moral war und sich mit Wahrheitsanspruch präsentierte und überzeitlich und universell gelten sollte, das ist für die Psychoanalyse unhaltbar geworden.
Ein Gewordenes.
Mit Nietzsche schon unhaltbar geworden, genau, mit Nietzsche wird es schon ein Gewordenes. In der Psychoanalyse kann Freud das endgültig so aufdröseln, ist das, was wir Moral nennen oder das moralische Niveau der Teilnehmer, bezeichnet nur das Maß der Verinnerlichung von Kulturvorschriften.
Mhm. Und das vollzieht sich an jedem Einzelnen. Also wir haben die Perspektive, dass Freud uns einerseits immer wieder die Gesellschaft vor Augen führt und die Phylogenese, also die Entwicklung der Menschheit. Und auf der anderen Seite parallelisiert die Ontogenese, die Entwicklung des Einzelnen und vor allen Dingen der Blick in die Kindheit und auf das Neugeborene. Ja.
Und später natürlich ergänzt oder angewendet die Geschichte der Pathogenese.
Da, genau, ja, da
von beidem.
Von beiden, exakt. da zitiere ich ganz kurz. Jedes Kind führt uns den Vorgang einer solchen Umwandlung vor, also einer Verinnerlichung äußerlicher Zwänge, wird erst durch sie moralisch und sozial. Diese Erstarkung des Über-Ichs ist ein wertvoller psychologischer Kulturbesitz. Die Personen, bei denen sie sich vollzogen hat, werden aus Kulturgegnern zu Kulturträgern. Je größer ihre Anzahl in einem Kulturkreis ist, desto gesicherter ist diese Kultur, desto eher kann sie der äußeren Zwangsmittel entbehren.
Ganz recht. Und es kommt dann dazu, dass man zum Beispiel die Natur immer besser versteht und bemerkt, die funktioniert irgendwie so nach ihren eigenen Regeln, sodass die Hauptdomäne der Religion, die sie dann dominiert, eben diese Sphäre, die sogenannte moralische Sphäre, die Sphäre der Kulturvorschriften wird. Dann ist nochmal die Frage am Ende von Abschnitt 3, warum ist denn jetzt die Religion, warum hat die diese Sonderstellung? Und da schreibt er, die Menschen meinen, das Leben nicht ertragen zu können, wenn sie diesen Vorstellungen nicht den Wert beilegen, der für sie beansprucht wird. Und nun ist die Frage, was sind diese Vorstellungen im Lichte der Psychologie? Woher beziehen sie ihre Hochschätzung und, um schüchtern fortzusetzen, was ist ihr wirklicher Wert? Und hier tritt unsere Nebenfigur Friedrich Nietzsche auf, der in einer Anmerkung in der Genealogie der Moral genau diese Frage immer wieder betont und hier besonders pointiert auch an die Zukunft richtet. Man könnte sagen, Freud antwortet hier auf Nietzsche und Nietzsche stellt damals die Frage. Um das
ganz kurz noch zu historisieren für unsere Zuhörer, ja. Also Nietzsche nimmt halt entscheidende Punkte der Psychoanalyse, wie Freud ihm selbst zugesteht und ihn deswegen sogar beiseite gelegt hat, damit er ihn nicht...
Der Überlieferung nach sagt er, ich habe die Lektüre beendet aus Angst, dass er zu viel meines Werkes vorweggenommen hat.
So, und das 50 Jahre vor diesem Essay ungefähr, kann man sagen, ja?
Ja, absolut. Natürlich war Freud blöd, wenn er es wirklich... am Ende kriegen wir den Eindruck, er muss doch relativ viel gelesen haben von ihm, weil das sogar rhetorisch anklingt, aber Nietzsche macht natürlich nicht den Versuch, das zu systematisieren.
Ja.
Und das trotzdem.
Freud ist ein Wissenschaftler.
Dennoch liest sich das eben genauso, wie Nietzsche es sich für die Philosophen der Zukunft wünscht. Er sagt also hier in der Genealogie der Moral: Die Frage, was ist diese oder jene Gütertafel und Moral wert, will unter die verschiedensten Perspektiven gestellt sein. Man kann namentlich das Wert wozu nicht fein genug auseinanderlegen. Alle Wissenschaften haben nunmehr der Zukunftsaufgabe des Philosophen vorzuarbeiten, diese Aufgabe dahin verstanden, dass der Philosoph das Problem vom Werte zu lösen hat, dass er die Rangordnung der Werte zu bestimmen hat. Und da, um das zu beantworten, braucht man psychologisches, evolutionär geschultes, historisch-kritisches Werkzeug. Und Freud hat davon schon mehr. Und seine Frage, was ist ihr wirklicher Wert? Der Wert jetzt zum Beispiel der Religion als wichtigste Form seelischen Inventars einer Kultur schlägt genau in die Kerbe.
Ja, und ich würde sagen, du hast noch einen Schritt jetzt übergangen, der noch wichtig wäre. Also er spielt ja durchaus jetzt mit der Möglichkeit, also wenn das jetzt so ein unglaublicher Zwang ist, den wir uns da aufhalsen, um diese Kultur aufrechtzuerhalten, warum den nicht ablegen, ja? Aber was wartet uns dann? Oder was haben wir dann zu erwarten? Wir könnten dann zurückfallen in den Naturzustand, ja? Er beschreibt das hier ganz kurz, aber wie undankbar, wie kurzsichtig überhaupt, eine Aufhebung der Kultur anzustreben. Was dann übrig bleibt, ist der Naturzustand. Und der ist weit schwerer zu ertragen. Es ist wahr, die Natur verlangte von uns keine Triebeinschränkungen, sie ließ uns gewähren. Aber sie hat ihre besonders wirksame Art, uns zu beschränken. Sie bringt uns um. Kalt, grausam, rücksichtslos. Wie uns scheint, möglicherweise gerade bei den Anlässen unserer Befriedigung. Eben wegen dieser Gefahren, mit denen die Natur uns droht, haben wir uns ja zusammengetan und die Kultur geschaffen, die unter anderem auch unser Zusammenleben möglich machen soll. Es ist ja die Hauptaufgabe der Kultur, ihre eigentlicher Daseinsgrund, uns gegen die Natur zu verteidigen.
So, das haben wir natürlich oft gesagt, aber veranschaulich nochmal die Situation. Ich bin beim Bäcker, entscheide mich, die vor mir auszunocken, damit ich schneller drankomme. Was ich nicht will, ist natürlich, dass hinter mir ein noch stärkerer steht, der dasselbe dann mit mir macht. Und deswegen will ich am Ende doch den Kulturzustand. Gut. Wir können mal anmerken, Freud ist kein Vertragstheoretiker in diesem Sinne, dass er den Naturzustand wirklich so ausformuliert oder darauf seine Theorie aufbaut. Wir müssen aber sagen, am Anfang, diese Prämisse müssen wir einfach schlucken, dass die Kultur unvermeidbar der Zustand, in dem wir als Menschen leben, ob wir wollen oder nicht, ist.
Ja.
Davon geht Freud aus.
Und dieser Naturzustand, wenn wir ihn jetzt angleichen wollen, den Fiktionen, die die Philosophen als Rechtfertigungsfolie für einen zivilisatorischen Zustand angebracht haben, dann gleicht er am ehesten dem von Hobbes, wo es heißt, über den Naturzustand gelte eigentlich der Satz Homo homini lupus est.
So. Oder wie Stromberg schon sagte, wenn ein Wolf im Wald einem Wolf begegnet, dann denkt er, ah, sicher ein Wolf. Aber wenn ein Mensch im Wald einem Menschen begegnet, dann denkt er, ah, sicher ein Mörder.
Ne? So, ganz so. Genau.
Und das ist aber eine exzellente Frage auch, weil bei den Vertragstheoretikern, so besonders vor allem bei den Liberalen, also noch viel stärker dann bei Locke zum Beispiel oder auch bei Rousseau, muss sich ja die Frage stellen, aha, die nehmen diesen Naturzustand an und konstruieren den, um was und welche kulturellen Werte dann zu rechtfertigen.
Genau.
Und das ist bei Freud, sieht es natürlich ganz anders aus, aber wir gehen mit dieser Frage im Hinterkopf weiter, dass er darauf ja auch irgendwie eine Antwort haben muss.
So.
Denn er wird fortschreiten zu sagen, die Werte der Religion, die sind es nicht mehr, die können es nicht mehr sein, die tragen es nicht mehr.
Mhm.
Abschnitt 4 machen wir mal ganz kurz, ja. Das ist für ihn auch mehr so ein Exkurs, weil er gar nicht groß psychoanalytisch technisch ausführen will, aber er beschreibt da so ein bisschen die Entwicklung der Gottesidee aus der Objektwahl und resultierend in einer Vatersehnsucht, die dann...
Wir bekommen jetzt im Grunde eine psychoanalytische Sicht auf das Phänomen von Gläubigkeit und des Glaubens. Ne? Also was passiert da eigentlich mit dem Menschen, fragt sich Freud, und was macht er da eigentlich? Ne?
Das bekommen wir danach, genau. Und deswegen lassen wir jetzt auch das 4, wo er nur versucht, zu Gott herzuleiten, lassen wir weg. Viel wichtiger ist genau die Frage, warum glauben die Leute da dran und was passiert, wenn sie daran glauben und so weiter. Und wir fassen Abschnitt 4 von Die Zukunft einer Illusion einfach mal mit dem alten Freund Johann Wolfgang zusammen, der in einem Gedicht Grenzen der Menschheit Folgendes schreibt. Wenn der uralte heilige Vater mit gelassener Hand aus rollenden Wolken segnende Blitze über die Erde sät, küss ich den letzten Saum seines Kleides, kindliche Schauer treu in der Brust. Aber das führen wir gleich aus. Jetzt, ich werde hier gerade unterbrochen von der Redaktion. Ja? Ja, ach, ja. Die Live-Schalte steht. Gut, Bruno, wir müssen kurz, du hast jetzt die Chance, das Coronavirus live zu interviewen.
Ach, toll.
Wir haben die politischen 5 Minuten. Hier kommen sie.
So, wir sind jetzt in der Live-Schalte. Guten Tag, Herr Coronavirus.
Frau.
Bitte?
Frau Coronavirus.
Achso, ja, tut mir leid. Aber das ist ja eigentlich nicht so gut, wenn Sie jetzt ausgerechnet weiblich, also nicht, dass wir da jetzt in die Bredouille kommen. Also wäre besser, wenn Sie als Bösewicht männlich sind.
Bösewicht? Wieso Bösewicht?
Naja, also ja, aus unserer Sicht, eben aus Sicht der Menschen.
Ja, und warum soll ich denn nicht ein weiblicher Bösewicht sein?
Ja, guter Punkt. Also ich freue mich jedenfalls, danke Ihnen für die Gelegenheit für dieses Interview.
Bitte, gerne. Aber sehen Sie, eins würde ich gerne vorab schon gesagt haben, wir sind auch nur Lebewesen, ja? Viele kleine Lebewesen und wir organisieren uns und versuchen eben das Beste für uns rauszuholen.
Natürlich.
Wir werfen es dem Löwen ja auch nicht vor, wenn er mal eine Gazelle erwischt.
Ja, klar, das stimmt. Mich interessieren aber auch die sachlichen Fragen. Für uns Menschen ist es natürlich jetzt hochinteressant, mal die Perspektive des Gegners einnehmen zu können. Sind Sie denn aktuell zufrieden, so wie es läuft?
Tja, an und für sich schon. Man muss bedenken, wir spielen gerade das zweite Drittel und da ist das Wetter einfach auf unserer Seite.
Im Sommer lief es nicht so gut für Sie. Woran hat's gelegen?
Ja, gut. Woran hat's gelegen? Woran hat es gelegen? Ich meine, hinterher fragst du dich immer, woran hat's gelegen. Aber wenn's scheiße läuft, läuft's scheiße und das muss man auch mal neidlos anerkennen. Ihr Christian Drosten hat einfach über die Sommermonate eine bärenstarke Saison gespielt.
Ah, interessant, ja. Dass Sie es auch so wahrnehmen. Das stimmt wirklich. Er war sozusagen unser MVP.
War, ganz recht. Und damit sind wir nämlich genau am entscheidenden Punkt angelangt. Auf dieses Manöver bin ich besonders stolz. Wir haben in Deutschland nach langer Taktiksitzung intern beschlossen, extra den Bild-Zeitungschefredakteur Julian Reichelt und sein Umfeld nicht zu infizieren, damit er uns für einen Hoax hält und uns nicht ernst nimmt und weiter die Schmutzkampagne gegen Drosten fährt. Und das ist wunderbar aufgegangen.
Ach, das ist ja interessant, was jetzt hier rauskommt. Aber meinen Sie nicht, die Bild-Zeitung hätte ohnehin so gehandelt? Sind Schmutzkampagnen nicht deren Geschäftsmodell?
Da müssen Sie Herrn Reichelt fragen.
Ja, gut, bald vielleicht. Aber Sie haben schon recht, Christian Drosten hat sich medial nach und nach selbst ausgewechselt in der zweiten Hälfte. Aber er ist ja nur ein Wissenschaftler. Wie beurteilen Sie denn die Situation international?
Ja, ganz recht, danke auch für die Frage. Wir agieren natürlich international, haben gerade endlich in Südafrika die Schwelle zu 1 Million Infektionen überschritten. Das war für uns wichtig, dass wir auch auf dem afrikanischen Kontinent eine starke Basis haben. Aber die USA sind nach wie vor unser Vorzeigekind, da haben wir einfach ganze Arbeit geleistet.
Da muss man aber auch sagen, dass die Menschen ihnen entgegenkamen.
Klar, aber auch diese Steilvorlagen musste erstmal so eiskalt zu Ende spielen.
Ich verstehe. Sind Sie denn enttäuscht, dass es gerade in China nicht so gut lief?
Also ganz ehrlich, nein. Schauen Sie, bevor wir eine Operation starten, studieren wir den Gegner. Bei den Menschen drängten sich uns einige Dinge auf. Erstens, wir mussten in einer international vernetzten Metropole anfangen. Zweitens, diese Metropole musste so gelegen sein, dass innerhalb der geopolitischen Verhältnisse unter den Menschen Verdacht aufkommen konnte und geschürt wurde und sie sich alle gegenseitig beschuldigen und verdächtigen, anstatt sich abzustimmen und gegen uns zu kooperieren. Und drittens war uns klar, dass wir nur da, wo Winter herrscht, auch wirklich auf Sieg spielen können. China war immer nur unser Kickstarter, um uns da durchzusetzen. Da, also sind wir ehrlich, sind die Chinesen auch viel zu gründlich für.
Ist das ein Teilerfolg, dass die Südamerikaner jetzt etwa den Impfstoff der Chinesen bevorzugen, weil er billiger angeboten wird und damit wieder die USA ärgern?
Also, ich bin da kein Politikexperte, das müssen Sie wissen, wen das ärgert. Insgesamt sehen wir natürlich die ganze Impfstoffbewegung kritisch.
Was heißt das kritisch?
Naja, um ehrlich zu sein, das glauben Sie doch selbst nicht, dass Sie dann immun werden.
Was? Jetzt klingen Sie ja schon wie ein impfskeptischer Mensch. Haben Sie da nicht nur Schiss, dass Sie Ihre Kampagne im Sommer abbrechen müssen?
Ja, gut. Sie haben mich erwischt. Das ging schon schnell, muss ich ehrlich sein. Unsere Wissenschaftler haben parallel hart an einer Mutation gearbeitet, die dem Impfstoff zuvorkommt, aber es holpert da ein bisschen. Und wir haben wohl nur eine leicht höhere Infektionsrate hinbekommen bisher. Das möchte ich aber betonen. Bisher.
Nochmal zurück zu den Impfstoffen. Wenn die endlich in ausreichender Menge produziert werden, sind Sie dann gewillt, es bei einem Unentschieden zu belassen oder gehen Sie in die Verlängerung?
Also wir werden nicht aufgeben, das verstehen Sie sicher. Wir haben in Ihrem Land, in Deutschland, aktuell 2/3 Impfbereitschaft. Das reicht vielleicht für die Herdenimmunität, aber auch eben erstmal nur in Deutschland. Und außerdem heißt auch Herdenimmunität nicht, dass wir dann verschwinden. Ja, wir spielen auf jeden Fall weiter, das kann ich hier ankündigen. Ein gutes Drittel der Menschen hätten wir dann ja auf dem Feld immer noch zur freien Verfügung. Und aktuell spielen wir einfach gutes Pressing, halten den Druck konstant hoch. In Ihrer Stadt Hamburg etwa schließt jetzt schon ein Testzentrum, weil symptomlose Menschen gar nicht mehr getestet werden, ja, weil die Kapazität nicht reicht. Also an Aufhören ist von unserer Seite aus nicht zu denken.
In Deutschland wird aktuell viel am Vorgehen unserer Regierung kritisiert, dass etwa die Schulen offen geblieben waren ab November, auch Shops und Fabriken nicht geschlossen wurden und überhaupt, dass man die Zeit im Sommer hat verstreichen lassen, sodass viele Kliniken jetzt bereits an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen sind. Stimmen Sie dem zu?
Ja, da bin ich jetzt wirklich der falsche Ansprechpartner, aber ich kann Ihnen bestätigen, das hat uns alles genützt, ja. Was Ihnen das genützt haben soll, weiß ich nicht. Aber diese eine Meldung habe ich auch gesehen. Ihr, Markus Söder, hat ja gesagt, die Schulen müssen aufbleiben, damit die Eltern weiter arbeiten können. Klar, sowas ist einfach Öl in unser Getriebe, oder wie Sie das ausdrücken.
Sagen Sie bitte nicht mein Markus Söder.
Entschuldigung, ich meinte Ihrer, weil er zu Ihrer Spezies gehört. Aber ich verstehe, wenn Sie das beleidigt.
Friedrich Merz hatten Sie ja bereits früh infiziert. Hätten Sie da nicht mal härter vorgehen können?
Jetzt wären Sie nicht zynisch.
Ja, Entschuldigung. Vielleicht noch ein Ausblick. Welche Strategie werden Sie jetzt im Winter fahren?
Naja, die Bedingungen sind ohnehin zu unseren Gunsten, aber wir sehen einige besondere Möglichkeiten, zum Beispiel in den Skigebieten. Alle wollen ja wieder Skifahren. Da fahren wir auch dieses Jahr gerne wieder mit, wenn es sich ergibt. Insgesamt kann ich für unsere Lebensform, denke ich, sagen, dass wir gerade sehr zufrieden sind und wir sehen noch einige starke Monate vor uns.
Dann noch eine abschließende Frage. Was sagen Sie zu den Vorwürfen aus Ihren eigenen Reihen, dass Sie eine Affäre mit Ugo Şahin von BioNTech haben und sozusagen Insiderhandel betreiben?
Dazu will ich mich jetzt nicht äußern. Das sind Interner, die bespreche ich hier nicht. Ja? Kein Kommentar.
Ja, vielen Dank, Herr oder Frau Coronavirus.
Danke auch.
Ja, interessante Einsichten, aber schön, dass wir die Chance genutzt haben, auch wenn wir uns kurz hier von Freud verabschieden mussten, aber treten wir einen kleinen Schritt zurück und fragen uns nochmal, was zeichnet jetzt eigentlich diese religiösen Vorstellungen aus, einfach, dass wir das mitnehmen auf unserem weiteren Weg, Bruno?
Ja.
Weil wenn wir das vervollständigen wollen, das habe ich eben schon gesagt, die Aufgabe der Religion ist klar, ja, sie soll die Wissbegierde befriedigen, sie soll Trost geben in dieser Welt, also einmal was die Kulturfeindlichkeit angeht, aber auch die Übermacht der Natur und so weiter. Was sind denn aber jetzt die Inhalte dieser religiösen Vorstellungen?
Ja, also da müsste man vielleicht auch nochmal auf einen Aspekt der Natur, wie sie vom Menschen wahrgenommen wird, eingehen. Und das wäre nämlich ihre Indifferenz. Die Natur schert sich nicht sonderlich um den Menschen. Er ist ein Nebenprodukt in vielerlei Hinsicht.
Existiert aber?
Existiert aber eindeutig. Aber es hat irgendwie keine höhere Bewandtnis mit ihm und das kann er nicht auf sich sitzen lassen.
So, er will Trost und Antworten.
Er will Trost und was macht er? Er vermenschlicht die Natur. Er gibt ihr ein menschliches Antlitz in Göttern, in Geistern, in Dämonen, in Mythen und in allerhand von religiösen Vorstellungen. Und ja, darin sieht Freud im Grunde die Anpassungsleistung an die Indifferenz der Natur. Also man beginnt dem Sinnlosen einen Sinn zuzusprechen, man verarbeitet das Unheimliche, um sich in ihm heimisch zu machen, so. In ihm einzurichten.
Das ist quasi ein natürlicher Reflex des Menschen.
Genau, also so einen Anthropomorphismus, mit dem wir leben und ohne dem wir nicht auskommen.
Und da entsteht natürlich erstmal, da entsteht nicht direkt das Christentum oder so, sondern so eine Art besonders feine und geistige und verfeinerte und überhaupt eine Schriftreligion und so weiter, sondern eben diese Art Naturreligion. Und trotzdem schafft Freud es hier schon mal quasi so ein Katalog all der religiösen Überzeugungen, die vielleicht alle gemein haben oder die meisten, aufzulisten. Und den sollten wir mitnehmen.
Im Zusammenhang lautet es, das Leben in dieser Welt dient einem höheren Zweck, der zwar nicht leicht zu erraten ist, aber gewiss eine Vervollkommnung des menschlichen Wesens bedeutet. Wahrscheinlich soll das Geistige des Menschen, die Seele, die sich im Lauf der Zeiten so langsam und widerstrebend vom Körper getrennt hat, das Objekt dieser Erhebung und Erhöhung sein. Alles, was in dieser Welt vor sich geht, ist Ausführung der Absichten einer uns überlegenen Intelligenz, die, wenn auch auf schwer zu verfolgenden Wegen und Umwegen, schließlich alles zum Guten, das heißt für uns Erfreulichen, lenkt. Über jedem von uns wacht eine gütige, nur scheinbar gestrenge Vorsehung, die nicht zulässt, dass wir zum Spielball der überstarken und schonungslosen Naturkräfte werden. Der Tod selbst ist keine Vernichtung, keine Rückkehr zum anorganischen Leblosen, sondern der Anfang einer neuen Art von Existenz, die auf dem Wege der Höherentwicklung liegt. Und nach der anderen Seite gewendet, dieselben Sittengesetze, die unsere Kultur aufgestellt haben, beherrschen auch alles Weltgeschehen. Nur werden sie von einer höchsten richterlichen Instanz mit ungleich mehr Macht und Konsequenz behütet. Alles Gute findet endlich seinen Lohn, alles Böse seine Strafe, wenn nicht schon in dieser Form des Lebens, so in den späteren Existenzen, die nach dem Tod beginnen.
Somit sind alle Schrecken, Leiden und Härten des Lebens zur Austilgung bestimmt. Also in dem letzten Satz ist die Quintessenz eigentlich drin.
Ja.
Denn, und wir müssen jetzt vorankommen zum Illusionsbegriff, was die Religion zu einer Illusion macht, ist nicht unbedingt, dass sie falsch ist. Ja, Freud sagt da auch im Grunde, natürlich kann es nicht letztgültig widerlegt werden. Aber was eine Illusion ausmacht, ist, dass sie bestimmt wird von menschlichen Wünschen.
Ganz genau.
Ein Mensch, sie
ist kein Irrtum, ja? Das ist das Abgrenzungskriterium.
Genau, sie ist kein Irrtum. Sie kann auch ein Irrtum sein, sie kann auch falsch sein. Aber zur Illusion wird zum Beispiel auch ein Irrtum erst, wenn der wesentliche Moment der Wunsch ist, der sich darin ausdrückt. Und das ist also, Freud dampft es hier direkt am Anfang bei der Analyse der Naturreligion darauf ein, nämlich die Religion nimmt alle Schrecken, Leiden und Härten des Lebens. Und damit gehen wir zu Abschnitt 5, denn da wird genau das gefragt. Welche psychologische Bedeutung haben also die religiösen Vorstellungen? Erstmal sagt er, so eine technische Begriffsdefinition ist nicht ganz so leicht. Er sagt, es sind Lehrsätze, Aussagen über Tatsachen und Verhältnisse der äußeren Realität, die beanspruchen, dass man ihnen Glauben schenkt. Ne?
Mhm.
Und
das ist interessant, wie das dann legitimiert wird. Ne? Also, wenn man da genauer nachfragt dann, ja, als Naturwissenschaftler und als neugieriger Mensch, was Freud ja war. Erstens, sie verdienen Glauben, weil schon unsere Urväter sie geglaubt haben. Zweitens,
ja, das ist also der Anspruch, ne, mit dem sich die religiösen Vorstellungen präsentieren.
Genau.
Man soll ihnen Glauben schenken und Freud fragt, warum.
Ja, genau, weil Freud steht jetzt sozusagen da vor ihrer Tür und will da anklopfen und mal fragen, wie es aussieht. Ne?
Oder er ist unten in der Tropfsteinhöhle.
Ja, oder so.
Ja.
Also erstens, sie verdienen Glauben, weil schon unsere Urväter sie geglaubt haben. Zweitens besitzen wir Beweise, die uns aus eben dieser Vorzeit überliefert sind. Und drittens ist es überhaupt verboten, die Frage nach dieser Beglaubigung aufzuwerfen. Gerade der dritte Punkt, sagt dann Freud, muss einen ja skeptisch machen. Wenn also die wichtigsten Besitztümer der Kultur in keiner Weise legitimiert oder beglaubigt werden können,
genau,
muss man doch irgendwie ja, skeptisch und argwöhnisch werden.
Das ist übrigens auch, die dritte Frage ist der entscheidende Punkt auch für Nietzsche, der einmal schimpft, Gott ist eine faustgrobe Antwort, ja, ein Verbot an uns Denker.
Ne? Ja.
Mhm. Und bei Freud genau die Frage, was ist jetzt also die psychologische Funktion, wie funktionieren die, wenn es die uns wichtigsten und gerade aber eben besonders unsicher nur und besonders unnachweisbaren Inhalte dieses unseres psychischen kulturellen Inventars sind.
Dass die gerade die allerschwächste Beglaubigung haben, schreibt er, ne?
So, und er sagt, die Religion gibt dann zwei Antworten, wenn man sagt, dass das doch alles recht widersprüchlich bis hierher ist.
Mhm.
Erstens, er fasst das zusammen und ich glaube, er würde wahrscheinlich nicht sagen, dass das historisch erschöpfend ist, wenn wir mal an das ganze Mittelalter denken, da gibt es ja tausend Motivationen, warum man jetzt an Gott glauben soll oder warum er wirklich auf jeden Fall existieren muss und so, bla bla bla.
Aber was ist sein Beispiel?
Er fasst es zusammen, erstens, man glaubt gerade, weil es widersprüchlich ist. Ja, also das Argument, die Religion ist nicht in der Sphäre des Vernünftigen angesiedelt und will auch nicht die Antworten auf das geben. Das ist
also
natürlich selbst wieder widersprüchlich.
Beim Namen, ne? Es ist ein Kirchenvater, ein römischer Kirchenvater,
das Tertullian. Hat mich verwundert. Er nennt den Kirchenvater, aber ich glaube, der gehört gar nicht offiziell in den Kanon. Aber gut.
Also es ist anscheinend Tertullian, der das gesagt hat. Und er sagt, credo quia absurdum.
Genau.
Ich glaube, weil es widersinnig ist.
Genau. Und das ist ein wenig befriedigende Antwort für Freud. Die zweite Antwort ist interessanter und wurde auch philosophisch ausgeführt. Und zwar in der Philosophie des Als-Ob. Das heißt, im Grunde entspricht das so ein bisschen der Motivation auch von Pascal für den Glauben. Ne? Also selbst wenn ich nicht wissen kann, dass Gott existiert, gehe ich doch gerne die Wette ein, dass er existiert, weil ich daraus nur Vorteile haben kann. Das heißt, wir sollten, auch wenn wir nicht wirklich glauben, so tun, als ob. Und das sind einfach pragmatische Gründe.
Ja, ganz genau. Also da kommt es auf den praktischen Wert an eines solchen Glaubens, nicht auf seine theoretische. Die theoretische Legitimierbarkeit wird zugunsten des praktischen Nutzens ausgespielt.
So, beziehungsweise die ausgespielt. Ja, weggelassen.
Ja.
Vernachlässigt. Genau. Ja, aber warum haben jetzt die religiösen Vorstellungen die größte Macht über die Menschen? Freud sagt das in Abschnitt 6. Das ist so. Historisch gesehen hatten diese ganz unbeweisbaren und ziemlich unsicheren religiösen Vorstellungen die größte Macht über den Menschen.
Und warum? Weil sie aus den, wie wir gerade erklärt hatten, die Illusionen aus Wünschen hervorgehen und ja, weil es die Stärke dieser Wünsche ist, die die Illusionen bekräftigt.
So, und Freud bringt das in die wunderschöne Formel.
Ja.
Diese religiösen Inhalte sind also, Zitat, nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens. Es sind Illusionen, in Klammern als solche, Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringendsten Wünsche der Menschheit. Das Geheimnis ihrer Stärke ist die Stärke dieser Wünsche. Das heißt, weil wir als Menschen so existenziell verunsichert sind,
ja,
in der Kultur und ja, gegenüber der Natur, zieht die, die Illusion der Religion als Sicherheitsfabrik, mhm, die Kraft eben aus diesen unseren Wünschen. Ne?
Ja.
Und dann liegt ein Schritt noch nahe, ist es nicht sogar wahnhaft? Sind religiöse Vorstellungen nicht sogar wahnhaft? Mhm,
genau. Das grenzt aber nochmal ab, ja?
Ja.
Es ist ja durchaus möglich, dass sich eine Illusion bewahrheitet. Ne? Also so gibt er das, genau, Beispiel, so das Bürgermädchen, das hat sich die Illusion gemacht, dass es mal einen Prinzen heiratet. Und das kann ja durchaus passieren, dass der Prinz eines Tages vor der Tür steht.
So, gibt wenige
Beispiele. Schwieriger wird es dann aber, wenn man davon ausgeht, dass der Messias kommt. Ne?
Genau, das ist dann einfach noch unwahrscheinlicher. In letzter Konsequenz nicht widerlegbar, genau. Genau, und dann wendet er sich auch nach dieser Begriffsklärung wieder den religiösen Lehren zu, sagt, sie sind sämtlich Illusionen, unbeweisbar. Niemand darf gezwungen werden, sie für wahr zu halten, an sie zu glauben. Einige von ihnen sind so unwahrscheinlich, so sehr im Widerspruch zu allem, was wir mühselig über die Realität der Welt erfahren haben, dass man sie mit entsprechender Berücksichtigung der psychologischen Unterschiede mit den Wahnideen vergleichen kann. Das heißt, es gibt religiöse Zustände, womit so eine Ausschließlichkeit geglaubt wird, dass es durchaus an den Wahn grenzt. Ja, also Leute, die eben zum Beispiel nicht nur aus pragmatischen Gründen oder weil sie es nie richtig hinterfragt haben, sondern täglich in der Erwartung leben, dass der Messias erscheint oder Menschen, die Stimmen hören und überzeugt sind, sie kommunizieren mit Gott oder was auch immer.
Mhm. Und da sagt Freud dann aber, ja, die können ja nur nie beweisen, diese Menschen, dass das nicht ihre eigenen Einbildungen oder Projektionen sind, von denen sie da sprechen und die sie als Offenbarungen hinstellen.
So.
Also das ist der knallharte Analytiker
und das ist knallhart,
Pragmatiker. Ja.
Aber auch wohltuend. Ja. Und das haben wir also aber geklärt. Entscheidend, was die Religion zur Illusion macht, ist, dass sie eine Antwort auf die existenziellsten menschlichen Wünsche und Sehnsüchte gibt. Ne?
Mhm. Sie ist eine Bewältigung der Grundsituation. Ne? Jakob, das haben wir noch so ein bisschen unterschlagen. Es gibt da für Freud eine Parallelstelle zwischen der Errichtung des Glaubens und der Situation des Neugeborenen.
Ja.
Das Neugeborene, die Neugeborene, sieht sich in einer existenziellen Bedürftigkeit und Hilflosigkeit gegenüber dem übermächtigen Vater.
Ja.
Und was macht es, sie identifiziert sich mit dem übermächtigen Vater, begibt sich unter seinen Schutz und...
Ja, identifiziert sich nicht, aber der infantile Wunsch nach Schutz identifiziert sich mit der Sehnsucht nach Gott als sozusagen Vater für alle Erwachsenen. Ja. Man ist eigentlich kein Kind mehr.
Ja, aber das ist schon, sag ich mal, der große Trick oder Streich, den die Psychologie da anstellt oder unsere Psyche, dass wir das, dem wir hilflos unterlegen sind und ausgeliefert sind, dass wir uns das zum Freund machen.
Ja, und uns das überhaupt als gut denken.
Genau,
ja.
Und wir fangen an, das zu verehren und das zu würdigen,
ja,
und unterwerfen uns dem,
ja,
damit wir von seinem Schutz profitieren können und nicht von ihm, ja, was auch immer, was es dann mit uns anstellen würde, also von ihm ausgeschlachtet werden.
Und Stichwort Pathogenese, individual auf der ontogenetischen Ebene sehen wir, das Individuum erkrankt genau dann, wenn die Übermacht, die ihm entgegentritt, auf die es angewiesen ist und deren es ausgeliefert ist, nämlich die die beiden Eltern in aller Regel, gar nicht wirklich benevolent ist, ja, sondern eigentlich schadet. Das Kind kann trotzdem nicht anders. Es ist auf sie angewiesen, es muss sie sich als gut denken. Und wirft ja die interessante Frage auf, dann auf der Ebene des großen Ganzen, der eigentlich erwachsene Mensch, der kann therapiert werden. Ja? Der ist nicht gezwungen, sich immer unter diese in dieser Vatersehnsucht über das infantile Stadium hinaus an den Gottesglauben zu heften.
Mhm. Genau, also so bekommen die Götter dann nach der Freud'schen Analyse diesen Vatercharakter oder diese Vaterähnlichkeit.
So, also zusammengefasst, Zitat Freud, wir sagen uns, es wäre ja sehr schön, wenn es einen Gott gäbe als Weltenschöpfer und gütige Vorsehung, eine sittliche Weltordnung und ein jenseitiges Leben, aber es ist doch sehr auffällig, dass dies alles so ist, wie wir es uns wünschen müssen. Also da klingt doch ein gewisser Atheismus durch, auch wenn er die ganze Zeit Lippenbekenntnisse abgibt, dass er nicht wirklich den Glauben widerlegen
und
kann.
Und ein Sinn für Humor. Ne?
Ein Sinn für Humor. So, und das führt uns zu der Frage, die Freud erstmal nur anschneidet. Wenn jetzt aber die Religionen illusionären Charakter haben, gilt das nicht etwa auch für unseren ganzen anderen psychischen Kulturbesitz, unsere anderen Ideale, unsere Fiktion, mit denen wir unsere Kultur organisieren oder auch für Kunst oder so, ja?
Ja.
Und
wo macht man sich nicht überall Illusionen, ne?
Wo macht man sich keine Illusionen, ist ja die Frage. Und später wird die Frage lauten, macht Freud sich nicht selber Illusionen?
Ja.
Kommen wir gleich zu. Und da vielleicht nochmal auch mit so populärwissenschaftlichen Nummern wie zum Beispiel von dem Harari ist das eigentlich jetzt so ein bisschen durchgedrungen. Aber das stimmt natürlich, dass wir in Fiktionen leben sehr viel. Ja? Also das Geld ist nur so lange irgendwas wert, wie wir daran glauben, dass es was wert ist. Und der König nur so lange König und so weiter. Ansonsten ist er nur ein Mann. Und man muss mit Sanktionen rechnen bei Nichtbeachtung, das ist aber dann eine andere Frage. Und Freud sagt einfach, ja, wir lassen das mal offen, dass, also Fiktionen würde ich sagen, sind es. Freud sagt, vielleicht sind da auch Illusionen dabei, die also Wunschdenken sozusagen sind auf kultureller Ebene, auf kulturellem Maßstab, aber er beschränkt sich auf die religiöse.
Genau, und er hat so einen Freund, Freud hat einen Freund mitgebracht.
Er hat einen Freund an der Seite.
Er hat einen Freund an der Seite, einen sehr skeptischen, der immer wieder Einwände bringt. Und dagegen muss sich Freud dann verteidigen, also gegen sich selbst. Und ja, einer dieser Einwände ist, wenn wir da jetzt wirklich diese Operation vornehmen wollen und das Herzstück der Kultur rausnehmen, die religiösen Vorstellungen, laufen wir da nicht Gefahr, vielleicht in einen viel älteren Zustand zurückzufallen, der Kultur?
Ja? Und überhaupt, welche Gefahren birgt das? Ja? Also untergraben wir nicht das kulturelle Fundament, wendet Freud hier gegen sich selbst ein.
Es wurde ja schon gesagt, von der Religion kam ja schon die Aussage, die Frage ist verboten, ob das legitimiert ist oder nicht legitimiert ist mit dem Glauben. Ja? Ja. Aber Freud hat sie nun jetzt doch gestellt. Und wenn er sie stellt, dann scheint sie auch im allgemeinen Bewusstsein irgendwie verankert zu sein. Und nun weist eben sein Kollege darauf hin, diese Untersuchungen können eben lebensbedrohlich für eine Kultur sein. Und was man da macht, ist ja im Grunde, man sägt den Ast ab, auf dem man sitzt.
Ja. Und auch das wendet er in der Bemerkung am Rande auch schon an auf zum Beispiel eine individualtherapeutische Situation, also jemand, der wirklich an Gott glaubt, da sagt er, der wird sich dem wahrscheinlich nicht ausreden lassen. Wenn man es aber doch könnte, ihm den Glauben einfach so wegzunehmen, dann wäre das in der Tat ein sehr, sehr brutales Vorgehen. Und was bedeutet das jetzt für die Kultur? In welcher Gefahr schweben wir da? Und lies doch nochmal deinen Lieblingsabschnitt vor aus unserem alten Freund, der sich hier wieder skeptisch sozusagen präsentiert als der fiktive Dialogpartner Freuds. Nietzsche hat doch diesen Gefahrenzustand, in dem wir schweben,
vorweggenommen. Ne? Wohin ist Gott? Rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, Nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung?
Ja, wieder sehr feierlich vorgetragen. Und das ist also dieser dunkle, kalte Abgrund, über den wir vielleicht schweben. Ja?
Genau, der
wir würde sich... nicht vergessen, dass hier taucht er auf, der berühmte Tod Gottes, dieser Ausruf, den Nietzsche durch diesen tollen Menschen machen lässt. Das ist bei Nietzsche kein triumphaler Ausruf, sondern sehr sorgenvolle Beobachtung. Ja?
Das ist wahrscheinlich die genialsten ausformulierte Erfahrung des Nihilismus.
So, oder des drohenden Nihilismus, ja. Der wie ein Damoklesschwert über dem transzendental Obdachlosen steht.
Sehr gut.
Schwebt. Sticht. So. Zwei Möglichkeiten gibt es dann, sagt Freud, für den Umgang mit einer Abschaffung oder einem Wegfall der Religion. Was damit nämlich wegfällt, wir erinnern uns, ist der innere Zwang als Mittel des Ausgleichs, der Versöhnung mit des Menschen mit der Kulturfeindlichkeit. Also sozusagen als Surrogat, als Ersatz für den Triebverzicht. Und wenn dieser innere Zwang wegfällt, bleibt entweder nur mehr äußerer Zwang oder, und das ist die Alternative, die Freud in den verbleibenden zwei Abschnitten sehr stark motivieren wird, etwas, was er so nicht ausspricht, aber sagen wir mal eine Therapie der Kultur.
Mhm, ja.
Das ist die
einzige. Es kommt dann jetzt genau auf den letzten paar Metern, kommt eigentlich das pädagogische Angebot, ne?
Ja, absolut. Mittlerweile ist es dunkel, Bruno. Mhm. Wir haben ja mal wirklich im Hellen noch angefangen aufzunehmen.
So ist es.
Trotz Winter. Also vielleicht sind wir doch nicht die minervischen Nachteulen. So. Bevor wir uns frohes Neues wünschen, müssen wir jetzt nochmal einen sechsten Gang einlegen. Nicht den Rückwärtsgang. Ja, je nach Auto, also Vorsicht.
Ja.
Legen wir den sechsten ein und kommen zu Abschnitt 8, 9 und 10. Welche Frage läutet jetzt das Finale ein? So ein bisschen die Frage, wie würden sich diese beiden Möglichkeiten, die wir eben noch genannt haben, also entweder mehr äußerer Zwang oder Therapie der Kultur, bei Wegfall der Religion realisieren? Also funktioniert dann diese Kulturtätigkeit? Ne? Also jetzt begeben wir uns ein bisschen auf die Schiene von Freuds Projekt, was auch schon Nietzsches Projekt ist.
Genau, wir sind jetzt im Hypothetischen.
Ja.
Wir versuchen das jetzt mal aus. Wir machen dieses Experiment mit. Wir schauen uns an, was passieren würde, wenn wir die Religion wegnehmen würden, der Kultur.
Jawohl. Freud sagt, erstens gibt's einen rationalen, pragmatischen Vorteil, wenn man kulturelle Vorschriften nicht mehr in symbolischer Form verklausuliert.
Ja.
Zum Beispiel, wie auch durch die Religion ausdrückt. Weil es eben diese rationale Begründung gibt. Also die kann sich nicht nur symbolisch äußern, sondern er sagt dann zum Beispiel, das Verbot zu morden, das lässt sich rational begründen. Mhm. Wir behaupten aber, Gott habe das Verbot erlassen.
Genau.
Das hat einen auch wieder einen Vorteil, nämlich es wird besonders heilig und feierlich, unantastbar.
Wir sakralisieren das Gebot. Ne? Also da wäre auch nochmal zu vermerken oder zu verweisen auf den sakralen Charakter der Moral bei Dürkheim, aber das machen wir dann mal ein anderes Mal.
Ne? Machen wir mal ein anderes Mal. Auf Feuerbach könnte man auch noch verweisen. Und worauf man aber verweisen kann, ist, dass tatsächlich die Kirche immer mal wieder auch an Nietzsche kritisiert hat, dass der einfach unterschätzt, dass er ohne Gott und ohne höhere Mächte und so weiter seine Werte nicht ausreichend motivieren kann und ohne diese Feierlichkeit nicht auskommen wird. Freud, den trifft das auch noch so ein bisschen, weil er sagt jetzt, nee, das hat Vorteile, das hat vor allem den großen Vorteil, wenn wir das nicht symbolisch vortragen und damit die Feierlichkeit einbüßen, dass wir gleichzeitig ausschließen, dass die Leute nur diese Kulturvorschriften befolgen, weil sie Gott sonst straft. oder weil sie
ja, und, eben von und der Gott Vorteil abhängt. einer immanenten Legitimation des Kulturverbotes oder Kulturgebotes, ja, hat den Vorteil, dass das flexibel ist und widerrufbar, ne?
Ja.
Also sakralisierte Verbote, die sind in Stein gemeißelt, ne?
Ja.
Da lässt sich nicht drüber reden oder so, okay?
Genau.
Und wenn die aber auf dem Konsens beruhen, dann sind die diskutabel, ja? Dann
ganz genau.
Kann man
darüber sprechen. Unterliegen ganz offen dem historischen Prozess der Wandlungen, genau, und so weiter. Und das ist auch Nietzsches Punkt natürlich schon, diesen historischen Wandlungen unterliegt natürlich auch etwa das Christentum, nur dass sie es verleugnen und gerade dadurch immer weiter in die, ob sie wollen oder nicht, mit ihrer ganzen Feierlichkeit und durch Gott motivierten Vorschriften und so weiter, einfach ins Bereich des Unglaubwürdigen abdriften. Ne?
Ja.
Und Freud sagt, das passiert, also da schließt er sich an und sagt, das passiert sowieso. Wir müssen dann anders erklären, warum wir diesen Triebverzicht brauchen, um eine friedliche Kultur zu haben und so weiter.
Ja.
Wir führen das nicht argumentativ komplett aus, aber Freud fasst es ungefähr so zusammen. Er sagt nämlich, es ist eine missliche Aufgabe zu scheiden, was Gott selbst gefordert hat und was sich eher von der Autorität eines allvermögenden Parlaments oder eines hohen Magistrats ableitet. Und es wäre deswegen unzweifelhaft der Vorteil, Gott überhaupt aus dem Spiele zu lassen und ehrlich den rein menschlichen Ursprung aller kulturellen Einrichtungen und Vorschriften einzugestehen. Das sagt er natürlich ausgestattet mit der Evolutionstheorie und so weiter,
genau,
und der ganzen Vorarbeit unter anderem von Nietzsche, aber natürlich auch von Feuerbach, von vielleicht Kierkegaard auch oder so. Alles ist menschlichen Ursprungs. Ja? Unsere Kultur ist geworden. Die wandelt sich und so auch alle Werte, Ideale, alles kulturelle Inventar.
Und dann auch nochmal auch wirklich ein intelligentes Argument gegen die Religion, wo er sagt, also die Religion ist ja nicht so, als würde sie die Unmoral, die Unsittlichkeit nur minimieren oder eingrenzen. Im Gegenteil, sie bedarf der Unsittlichkeit. Denn die Sünde ist Voraussetzung für das Sprachspiel sozusagen der Religion. Religion.
Ja.
Also sie ist zugleich, die Sünde ist zugleich, oder die Unsittlichkeit ist zugleich Ventil und Korrektiv, ne? In der Religion.
Das ist natürlich Nietzsches Ressentiment-Lehre. Also die Krankheit, für die ihr das Heilmittel anbietet, sagt er zu den Priestern, die habt ihr selbst erst geschaffen.
Genau.
Freud sagt dann aber auch, und da kommt auch zu einer gewissen Anerkennung, dass sich natürlich gewisse historische Wahrheiten trotzdem ausdrücken in der Religion, einfach weil die ja historisch geworden sind und natürlich nicht einfach komplett willkürlich entstanden sind.
So.
Ne, und da kommt er dann, da müssen wir jetzt nochmal betonen, zum Beispiel darauf, dass von dem vielleicht jetzt auch eher hypothetisch angenommenen, aber echten Urvater oder Stammvater oder so weiter, wie die Naturreligion entsteht, da gibt es also ein echtes historisches Vorbild von Gott. Ja? Und an diese Entwicklungslinie knüpft er ja immer wieder an.
Ja, genau. Und das Mordverbot, das steht am Anfang der Kultur. Und es war eben der Vatermord, der hier die große Kehre bringt, weil er eine mächtige Gefühlsreaktion bei den Kindern ausgelöst hat. Eine große Scham, die über uns kommt. Und dann das Mordverbot in das Mordverbot ausfließt. Und diese Urszene, also die ist die Schöpfung Gottes aus dem Mord im Grunde, denn an die Stelle des getöteten Vaters tritt das Urbild Gottes, das die Sühne des Täters hypostasiert.
Ja? Also Freud macht natürlich der Ödipus-Mythos, der uns in der europäischen, griechisch-römischen Kultur den Startschuss gibt.
Ja.
Diesen Vatermord meint er jetzt. Ja, er überträgt den auf eine mögliche, wirkliche Entwicklung. Ne? Natürlich lässt sich nicht der Vatermord nachweisen oder so. Das ist
klar. Nee, natürlich, ja.
Ja, er beschreibt es so.
Denk da mal an Star Wars.
Denken wir mal an Star Wars. Über das Menschenkind wissen wir, dass es seine Entwicklung zur Kultur nicht gut durchmachen kann, ohne durch eine bald mehr, bald minder deutliche Phase von Neurose zu passieren. Die Niederschläge der in der Vorzeit vorgefallenen verdrängungsähnlichen Vorgänge hafteten der Kultur noch lange an. Die Religion wäre die allgemein menschliche Zwangsneurose. Wie die des Kindes stammte sie aus dem Ödipus-Komplex der Vaterbeziehung. Nach dieser Auffassung wäre vorauszusehen, dass sich die Abwendung von der Religion mit der schicksalsmäßigen Unerbittlichkeit eines Wachstumsvorganges vollziehen muss und dass wir uns gerade jetzt mitten in dieser Entwicklungsphase befinden. Befinden. So, genau. Und dazu lassen wir noch einmal Nietzsche antworten. Im 5. Buch der fröhlichen Wissenschaft, dem anderen sehr berühmten Aphorismus zu dem Tod Gottes, sagt Nietzsche, dieser Wachstumsvorgang, ja, der natürlich bei Nietzsche immer vorhanden ist, auch mit der Vorstellung, da kommt nach dem Menschen noch was Besseres und Höheres oder der Mensch selbst kann sich vielleicht so weit verbessern. Ja? Das klingt alles schon an und trotzdem, dass wir jetzt in dieser und am Anfang, wie Freud auch sagt, dieses Wachstumsprozesses stehen, ist extrem gefährlich. Und er beschreibt, das Ereignis selbst ist viel zu groß, zu fern, zu abseits vom Fassungsvermögen vieler, als dass auch nur seine Kunde schon angelangt heißen dürfte, geschweige denn, dass viele bereits wüssten, was eigentlich sich damit begeben hat und was alles, nachdem dieser Glaube untergraben ist, nunmehr einfallen muss, weil es auf ihm gebaut, an ihn gelehnt, in ihn hineingewachsen war. Zum Beispiel unsere ganze europäische Moral. Diese lange Fülle und Folge von Abbruch, Zerstörung, Untergang, Umsturz, die nun bevorsteht, eine Verdüsterung und Sonnenfinsternis, derengleichen es wahrscheinlich noch nicht auf Erden gegeben hat. Fragezeichen. Ja. Das heißt, wir hören jetzt die von Freud erstaunlich hoffnungsfrohe, optimistische Antwort auf diesen Wachstumsprozess, der so viel Gefahr birgt.
Genau, weil Freud auch dann zu dem Fazit kommt, so, wir können jetzt aufräumen mit dieser Zwangsneurose, die das Kind da entwickelt hat, also dass es den Vater da verehren muss und zum Gott erheben muss. Wir können uns darüber aufklären, wir sind aufgeklärte Menschen. Ja,
ja, und das heißt bei Freud natürlich unter anderem Aufklärung darüber, dass wir nicht rein vernunftbestimmt sind oder so, ne? Also die frohe Botschaft von Freud ist doch hier im Grunde dann auch, der Mensch ist therapierbar.
Ja. Ja, ja, da bist du besonders froh immer, ne?
Da bin ich besonders froh.
ja, also wir können jetzt diese kindliche Neurose, die wir da beschrieben haben und die Parallelstelle eben zum religiösen Bedürfnis für Freud darstellt, die können wir jetzt auflösen in rationaler Geistesarbeit, in rationale Geistesarbeit übersetzen. Und ja, wir müssen dem Kind jetzt nicht mehr vom Weihnachtsmann irgendwie was erzählen und auch nicht mehr vom Storch, der die Neugeborenen bringt.
So, genau. Sondern wir ruhig mal die Tür zum elterlichen Schlafzimmer auflassen. Nein, so weit geht er natürlich auch wieder nicht. Ja, ja.
Aber Symbole in Aussagen überführen, ja? Vielleicht ist es das.
Ganz genau. Symbole in Aussagen überführen, das ist schön, ja. Und individualpsychologisch oder psychoanalytisch sieht der Prozess natürlich noch mal anders und detaillierter aus. Aber das ist die Idee.
Und jetzt kommt die Pädagogik.
So, Bruno, mit dieser frohen Botschaft kommen wir heute ans Ende.
Ja, der Freud hat uns in die Knie gezwungen, ne?
Er hat uns ein bisschen in die Knie gezwungen, vielleicht haben wir uns auch selbst in die Knie gezwungen.
Wir haben nicht genug Puste gehabt, um da bis ans Ende zu kommen in einer Folge. Aber das macht gar nichts.
Macht gar nichts.
Dann haben wir in der nächsten Folge umso mehr Zeit, um das detaillierter auch auseinanderzulegen. Vielleicht war es jetzt hier auch mal an manchen Stellen zu schnell oder auch zu voreilig. Wir können dann eigentlich nur gründlicher und genauer werden, ne?
Wir können nur gründlicher, also umso mehr Hirn bringen wir mit,
wieder
dann für die nächste Folge. Und ihr müsst nicht so lange auf sie warten. Das verspreche ich euch.
Danke, Jakob.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Oh, toll.
Okay, alles klar. Es gibt dann, also wir hören nächstes Mal die Express-Wochenschau von Maxim Klusch. Wir hören, es gibt ein Wort zum Sonntag dann noch. Und
das große Finale.
Das große Finale
zur Zukunft.
Die große Auflösung. Die große Auflösung, ja. Der Mensch ist therapierbar. Und jetzt?
Ja, und es ist die Frage, wie ist es um diese Illusion bestellt, ne? Also um ihre Zukunft. Wird die Religion fortleben?
Ja, alles klar. Vielen Dank. Dann macht's gut.
Ciao.